herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und wir wollen heute sprechen, passend zum Datum, diese Folge erscheint nämlich am 22. Dezember, über Lust und Frust unterm Weihnachtsbaum. Und Margot, ich habe mich heute auch ganz passend zum Fest der Feste ausgestattet, nämlich mit drei Dingen. Einmal eine Kerze, ja, die brennt schon ganz schön. Dann habe ich mit dabei einen Mini-Weihnachtsbaum. Der ist übrigens bei mir in der Familie auch immer ein großer Streitpunkt. Dazu vielleicht dann später mehr. Und ganz klar für mich, damit Weihnachtsstimmung aufkommen kann, eine Packung, du hörst es auch schon rascheln, Zimtsterne.
Zimtsterne.
Ja, brauche ich auf jeden Fall. Wobei wir ja seit unserer Geschenke-Episode wissen, dass du nicht so richtig auf süß stehst. Was also braucht es bei dir? Welche drei Dinge hast du mitgebracht, damit bei dir jetzt auch schon so richtig Weihnachtsstimmung aufkommen kann? Erzähl uns mehr.
Also tatsächlich habe ich dann auch gedacht, als wir uns überlegt haben, drei Dinge braucht der Mann Feuerpfeife, Stanwell hieß das ja früher. Kerze brauche ich auf jeden Fall. Also Advent und Weihnachten ohne Kerzen geht gar nicht. Und ich war vor vielen, vielen Jahren mal im Advent in Simbabwe und da habe ich begriffen, da funktioniert das nicht, weil die Wachskerzen sofort bei irgendwie 38 Grad im Schatten natürlich nicht funktionieren. Also, aber hier in Europa, Kerzen gehören auf jeden Fall dazu. Dann habe ich hier eine CD liegen, weil das Weihnachtsoratorium brauche ich. Also Heiligabend beim Baumschmücken. Oder meine jüngste Tochter hat dann immer gesagt, heute ist doch Heiligmorgen, jetzt ist doch Heiligmorgen. Beim Baumschmücken Weihnachtsoratorium und dann so richtig jauchzet, frohlocket, aufpreise die Tage. Also das gehört dazu. Und dann liegt hier eine Bibel, weil für mich zu Weihnachten auf jeden Fall Lukas Evangelium Kapitel 2 gehört. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass ich weiß, was ich feiere.
Das ist sehr, sehr schön. Du hast übrigens für uns vor kurzem für ein Video die Weihnachtsgeschichte in 75 Sekunden erzählt. Auch sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Wir machen mal so ein bisschen Cross-Werbung auch für andere Sachen. Also auch sehr, sehr spannend. Alles, was du erzählt hast, hört sich ja auch jetzt sehr schön weihnachtlich und auch fröhlich an. Deswegen würde ich sagen, lass uns zum Start doch jetzt auch mal gleich über die großen und kleinen Freuden unterm Weihnachtsbaum sprechen. Der Frust kommt ja bekanntlich auch immer ein bisschen später und über den reden wir dann natürlich nachher auch noch. Aber erstmal zum Freudigen. Wie genau läuft denn so ein normales, schönes Weihnachtsfest bei Patchwork-Familie Käßmann-Helm ab? Also womit werdet ihr am 24. starten?
Ja, jetzt muss ich sagen, dass das traditionelle Weihnachten mit den Kindern, das bis vor ein paar Jahren noch so stattgefunden hat, so aussah: Vormittag Weihnachtsoratorium und Baumschmücken, dann die Geschenke unter den Baum legen, fertig machen zum Gottesdienst, Abendessen und dann klingelt das Glöckchen und es gibt Bescherung. Und als unsere Kinder klein waren, war das natürlich, das sollte möglichst schnell gehen mit dem Essen, weil sie sich so auf die Geschenke gefreut haben. Und dann konntest du sie kaum bändigen, weil sie so schnell ausgepackt haben. Je älter die Kinder wurden, desto ruhiger wurden die Feste, weil dann jeder mal ein Geschenk ausgepackt hat. Du hast viel erzählt und dann hast du auch jedes Geschenk einzeln wahrgenommen. Und jetzt, seit die Enkelkinder da sind, hat sich das schon wieder geändert, weil die letzten drei Weihnachten bin ich jeweils zu einem Kind gefahren mit Kindern. Und dieses Jahr ist es nun so, dass tatsächlich auch Corona-bedingt Andreas und ich zu zweit auf Usedom feiern werden, zu zweit allein.
Das kann aber auch sehr, sehr schön sein. Und du hast ja schon erzählt, mit Enkeln und Kindern. Versetz dich doch mal zurück in deine Kinderzeit, also in die Zeit der kleinen Margot. Was war denn damals für dich so das Allerschönste in deiner Kinderweihnachtszeit?
Also es gibt sogar ein Foto von mir mit einem grünen Kleid, an das ich mich erinnere. Unsere Omi hat die Kleider immer genäht. Und das war ein Heiligabend, an dem ich einen Hamster bekommen habe. Und das war irgendwie ganz großartig. Bei uns lief es ganz genauso ab. Bei uns war natürlich die Tankstelle bis 14 Uhr geöffnet. Das denke ich heute manchmal an meine arme Mutter. Obwohl, ich habe ja Heiligabend auch immer gearbeitet, wenn man das so sehen will, mit den Gottesdiensten. Und dann war das ganz genauso. Der Weihnachtsbaum war geschmückt und dann wurde die Tür geschlossen und Gottesdienst, Abendessen, Bescherung. Und diese Aufregung, schon in der Kirche, sich zu freuen auf diesen heiligen Abend und dieses O du Fröhliche zum Schluss schmettern und dann denken, hoffentlich kommen wir jetzt schnell nach Hause. Also ich fand Weihnachten immer wunderschön.
Ja, ging mir ganz genauso. Ich will gleich nochmal wissen, wie das bei dir war, wie sehr du es herbeigesehnt hast, dass endlich auch Bescherung ist. Kann ich von mir auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Weihnachtshamster finde ich natürlich auch ganz klasse. Aber was mir auch eben gerade hängen geblieben ist, der Weihnachtsbaum. Wie wird denn das dieses Jahr bei euch sein, wenn ihr in Usedom feiert? Gibt es einen schönen Weihnachtsbaum?
Ja, ich habe einen ganz tollen Nachbarn auf Usedom, Karl-Heinz. Der hat mich schon angerufen und hat gesagt, na, wieder Nordmann-Tanne, 2 Meter, bringe ich dir mit. Weil auf Usedom, wir können erst am 23. hinfahren, ist es immer so, dass der Förster in Pudagla dann einen Adventssonntag Weihnachtsbäume verkauft. Und da bringt der Nachbar mir einen mit und den können wir dann am 24. schmücken.
Gut, also das Aussuchen des Weihnachtsbaums ist sozusagen schon mal bei euch gelöst. Bei uns ist das tatsächlich immer mal wieder auch ein Streit gewesen, wer wie wann den Weihnachtsbaum besorgt und dann auch aussucht. Schwierig ist ja auch immer das Weihnachtsbaum schmücken. Wer regelt das bei euch?
Das habe in der Regel ich gemacht, aber oft auch mit den Kindern. Also als ich Kind war, war es so, dass du erst mitschmücken durftest, wenn du konfirmiert warst. Ich weiß auch nicht, wer die Regel aufgestellt hat. Das war bei uns im Pfarrhaus dann gar nicht möglich, in dem großen Durcheinander. Die Kinder durften bei mir immer mitschmücken. Und in der Regel habe ich so gemacht, dass ich die Kerzen angebracht habe. Wir hatten auch wirklich Wachskerzen, damit die auch sicher und fest dran sind. Und die Kinder haben dann durften so, wie sie Lust hatten, Strohsterne und bunte Sachen dran hängen. Allerdings, das dachte ich, als ich über unsere Sendung nachgedacht habe, das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Früher gab es diese entsetzlichen Christbaumständer mit 3 fetten Schrauben. Mhm. Und der stand nie gerade. Also ich glaube, das hat manche Ehekrise ausgelöst. Nicht nur bei uns, wenn das Ding nicht gerade stand. Und dann wurde noch versucht, mit einem Seil irgendwie zu ziehen. Also da gibt es die lustigsten Szenen. Jetzt gibt es ja diese Christbaumständer, wo du ihn einfach reinstellst und mit so einem Seil zieht er sich gerade und fest. Aber das waren Aktionen. Also bis dieser Baum erstmal feststand.
Ja, so manch eine Technik sorgt mittlerweile dafür, dass der Streit und der Krach unterm Weihnachtsbaum dann doch nicht so groß ist. Ich komme nachher noch so zu den Hauptstreitpunkten an Weihnachten und kann ich schon mal verraten, also ich spoiler so ein bisschen, der Weihnachtsbaum spielt da auch durchaus eine nicht ungewichtige Rolle. Apropos Weihnachtsbaum, also du weißt ja ab und zu, ich komme ja manchmal so ein bisschen auch als Klugscheißer. Ich habe mich nämlich schlau gemacht. Im Christentum versinnbildlichte der Tannenbaum, also ursprünglich den Paradiesbaum, und zwar die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Und ja auch dem guten Luther wurde eine besondere Beziehung zum Weihnachtsbaum oder auch zum Christbaum angedichtet. Schon zu Lebzeiten des Reformators gibt es vereinzelte schriftliche Belege über einen Weihnachtsbaum. So hieß das damals. Und die erste Aufzeichnung eines Christbaums, damit aber auch gleich Schluss mit Klugscheißerei, die gibt es 1605 und zwar im Elsass, also 6 Jahrzehnte nach Luthers Tod. Wie ist denn das, Frau ehemalige Bischöfin? Muss man denn als guter, echter Lutheraner einen Weihnachtsbaum haben?
Also der Mensch muss da gar nichts an Bräuchen aufnehmen, aber es ist schon Martin Luther gewesen, der ja Weihnachten ins Zentrum gerückt hat. Bis dahin wurde er ja auch Nikolaus gefeiert in deutschen Landen, wie heute noch in den Niederlanden beispielsweise ist das Nikolausfest ja viel größer als das Weihnachtsfest. Und Luther hat dann gesagt, also es geht doch um die Geburt des Gotteskindes, also Christkind, Christfest. Und er hat von sich selbst auch gesagt, er sei ein Weihnachtschrist. Also dass in Deutschland das Weihnachtsfest so eine große Bedeutung hat, das hängt schon eindeutig mit Martin Luther zusammen. Der Mensch muss keinen Weihnachtsbaum haben, aber ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Tradition, weil wir ja auch sagen, Licht scheint in der Finsternis. Das heißt am Anfang vom Johannesevangelium und dafür ist das einfach ein wunderbares Symbol. Und auch diese Hoffnung auf Zukunft, nicht nur das Paradies, das hinter uns liegt, sondern auch dieses Grün, das ja verspricht, der Winter wird ein Ende haben.
Mittlerweile ist der Weihnachtsbaum ja auch gut ökumenisch. Das war aber auch nicht immer so, denn in der katholischen Tradition war die Weihnachtskrippe eigentlich so die Hauptdekoration und ist schon lange, lange her, aber da haben boshafte Katholiken ja auch das Luthertum als die Weihnachtsbaumreligion bezeichnet. Ist alles schon ein bisschen her, mittlerweile alles wieder sehr schön ökumenisch, aber bei dir mal nachgefragt, wie wichtig war oder ist dir ein schöner Weihnachtsbaum im Gottesdienst?
Das ist mir auch wichtig, dass in einem Gottesdienst ein Weihnachtsbaum vorhanden ist, wobei die Frage, was ist schön, natürlich auch zu betrachten ist. Ich finde, dass die Leute dann Maßstäbe haben, wie der Weihnachtsbaum sein muss, wie ganz genau die Spitzen und so. Also das muss ich sagen, war mir immer egal, weil ich gesagt habe, ein geschmückter Baum ist am Ende immer schön, wenn da Kerzen dran sind und Strohsterne beispielsweise. Ich erinnere mich an einen Weihnachten auf Usedom, da kamen wir auch sehr spät erst und bei dem Förster waren, glaube ich, noch 5 Weihnachtsbäume und das waren entsprechend die keiner gewollt hatte. Da sagte meine Tochter, Mama, so einen können wir doch nicht nehmen. Habe ich gesagt, das ist völlig egal, wenn der geschmückt ist, ist der auch schön. Und ich finde, schön heißt nicht, er muss irgendwie gerade sein und oben dünner und die Äste müssen alle irgendwie parallel stehen, sondern dass er mit Liebe dann geschmückt ist und mit Kerzen Glanz in die Wohnung bringt, das ist einfach schön.
Unterm Weihnachtsbaum gibt es ja dann auch immer die Bescherung. Wie macht ihr das so mit der Bescherung?
Ich habe das ja vorhin schon erzählt, als die Kinder klein waren. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da konnten unsere Zwillinge gerade so krabbeln und wir haben dann eigentlich mehr Spaß am Geschenkpapier zerrupfen gehabt als an den Geschenken. Und es wurde dann immer ruhiger. Das fand ich eigentlich schön, als die Kinder älter wurden, erwachsener, dass du ein Geschenk nach dem anderen ausgepackt hast, also immer nur eine Person und dann hast du geguckt, was war das denn, wer hat das geschenkt. Also es wurde mehr Wertschätzung. Am Anfang ist es ja so, dass die Kinder sich einfach riesig freuen und gespannt sind. Und gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, dass diese Wunschzettel keine Bestellzettel sind. Ja, also du schreibst Bestellungen auf und die liegen dann garantiert unterm Baum. Dass da so ein bisschen Geheimnis ist, na, was könnte es denn sein? Das mache ich jetzt bei meinen Enkelkindern auch schon und denke, na, was könnte denn unterm Weihnachtsbaum liegen? Also dieses ein bisschen Geheimnisvolle und dass nicht klar ist, was wer sowieso kriegt, das finde ich schon, gehört zu Weihnachten auch dazu.
Und ich finde schön, wenn man das dann auch ins Erwachsensein mit reinnehmen kann. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als Kind war das sehr aufregend für mich. Manchmal war es auch so, dass ich den Gottesdienst schier nicht ausgehalten habe, weil ich mich schon so auf die Bescherung gefreut habe. Und was bei uns damals dann auch immer war, bevor es die Bescherung gab, mussten erst noch Weihnachtslieder gesungen werden. Wie ist denn das bei euch? Werden da auch Weihnachtslieder noch vorher unterm Weihnachtsbaum gesungen? Und wenn ja, welche?
Also ich habe als Kind auch noch Gedicht aufsagen müssen. Das war bei uns so eingeteilt und ich fand das immer ein bisschen gemein, weil ich war ja die Dritte. Meine älteste Schwester, die durfte das Lukas-Evangelium lesen. Das hörte sich dann immer ganz wichtig an. Meine mittlere Schwester Knecht Ruprecht aufsagen und für mich blieb dann noch, denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee, die kaltgefrorenen Händchen taten ihm weh. Und es zog einen Sack, der war so schwer, der holterte und polterte hinter ihm her. Was drin war, wollt ihr wissen? Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack, denkt ihr, er war offen, der Sack? Zugebunden war er bis oben hin. Doch es war gewiss was Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Und siehst du, das sitzt so fest, sehr das kann schön. Ich bis heute aufsagen. Und das erzähle ich jetzt immer auch meinen Enkeln und die lachen sich wirklich schlapp, wenn ich dann sage, ihr Naseweise, ihr Schelmenpack. Aber solche Gedichte sitzen, ich bin dafür, dass Kinder sowas auch tatsächlich auswendig lernen, weil du das nie vergisst im Leben. Also das war bei uns der Fall. Und später haben wir es so gemacht, dass wir das Lukas-Evangelium gelesen haben, bei unseren Kindern dann an O du Fröhliche zusammengesungen. Das fand ich immer wichtig und schön und das haben wir eigentlich bis heute so
durchgehalten dann.
Gehandhabt.
Also wir haben gerade eine Umfrage auf der Straße gemacht, haben die Leute gefragt, was sind denn so ihre Weihnachtshits? Klar, da kommt Stille Nacht oder Fröhliche durchaus noch vor. Aber es gibt neueres Liedgut, wenn man das mal so nennen will. Also ganz weit oben.
Last Christmas.
Genau, Wham, Last Christmas. Oder auch Chris Rea, Driving Home for Christmas. Kannst du damit auch was anfangen?
Ja, also ich muss sagen, es sind natürlich so Schnulzen und Ohrwürmer. Wobei ich dieses Driving Home for Christmas, ich habe mal gelesen, dass Chris Rea das wirklich eingefallen ist oder der erste Gedanke daran, als er selber nach Hause gefahren ist. Und das ist ja so ein Grundgefühl von vielen auch. Weihnachten geht's nach Hause. Also gerade bei jungen Leuten dann, die noch nicht eine eigene Familie haben. Und dieses Grundgefühl, wir treffen uns als Familie wieder, das ist für viele gerade in dieser Lebensphase, denke ich, sehr, sehr schön. Ich komme nach Hause, es ist Weihnachten.
Ich oute mich jetzt mal. Ich bin kein so ein richtig großer Weihnachtslieder-Fan. Das gilt sowohl für die Modernen als auch für die Alten. Hat übrigens was mit Hannover zu tun, Margot, ja, in der Zeit, wo wir da zusammengearbeitet haben. Weil dort habe ich quasi direkt über dem Weihnachtsmarkt gearbeitet.
Ah ja, stimmt.
Und das war manchmal anstrengend, weil da hörte man Weihnachtslieder und das Dumme war, dass die auf diesem Weihnachtsmarkt irgendwie, glaube ich, gefühlt nur drei Weihnachtslieder kannten, nämlich Jingle Bells, Last Christmas und All I Want for Christmas is You. Und es ist so, wenn Mariah Carey das singt, dann klingt das wirklich super. Aber bei Elfriede Kleinschmidt aus Burgdorf, die ihren ersten großen Auftritt auf der großen Bühne vor der Markkirche im Lichterglanz des wunderbaren Weihnachtsbaums hast, da kann der noch so glitzern, wie er will. Es ist eben nur eingeschränkt gut. Auf welche Weihnachtslieder stehst du denn? Was ist dein absolutes Lieblingsweihnachtslied?
Na, mein absolutes Weihnachtslied ist schon O du Fröhliche, weil ich das ja jedes Jahr in meinem ganzen Leben gesungen habe. Außer letztes Jahr, da mussten wir zuhören. Da war ich in Berlin im Gottesdienst bei Friederike von Kirchbach und da wurde das dann von anderen gesungen, einem Minichor, weil wir nicht singen durften. Aber das ist für mich schon diese Fröhlichkeit von Weihnachten, die da drin steckt in diesem Lied. Und dann erst Welt ist verloren, das ist ja die erste Strophe, Christ ist geboren. Und dann die letzte Strophe, die diesen ganzen Jubel ausdrückt. Das ist mir mein Lieblingsweihnachtslied. Allerdings bin ich auch ein Fan, das würden meine Kinder sofort erzählen, weil ich sie damit echt genervt habe. Ich habe so Rock-Christmas-CDs und die habe ich dann auch immer laufen lassen zu Hause. Heute hast du natürlich Spotify und anderes, aber meine Kinder haben mir gesagt, oh nee, Mama, wieder dieser Rock-Christmas-CD, furchtbar.
Rocking Around the Christmas
Tree. Genau.
Ja, sehr schön, ja, super. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Lust und die Freude an Weihnachten gesprochen. Wir wollen natürlich, haben wir ja angekündigt, auch ein bisschen über den Frust sprechen. Noch sind wir beim Heiligen Abend, schreitet Weihnachten dann aber zeitlich ein Stückchen voran, dann steigt auch das mögliche Frustpotenzial. Das haben übrigens auch wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Ich habe mal wieder so was Nettes rausgesucht. Was glaubst du denn, sind so die größten Streitpunkte in der Weihnachtszeit? Ich habe hier eine Statistik von 2008. Ich würde mich aber interessieren, was du so glaubst, worüber sich die Familien am meisten unterm Weihnachtsbaum streiten.
Ein Streitpunkt ist ja leider bei Patchwork-Familien oft, wer ist wann bei wem? Also sind die Kinder Heiligabend bei der Mutter oder sind sie beim Vater und wo sind sie am ersten Feiertag? Und das ist natürlich nicht nur bei Patchwork-Familien so, das geht auch bei anderen. Wer besucht wen am ersten Feiertag, wer ist wo am zweiten Feiertag? Also ich denke, dieses wer besucht wen ist ein großes Streitpotenzial.
Volltreffer. Also wir haben uns da vorher nicht abgesprochen. Ich habe ja auch nicht gesagt, welche Statistik ich da habe. Es stimmt. Also Umfrage von 2008 mit 31%. Wo werden die Weihnachtsfeiertage mit wem verbracht? Absolut, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist auch schade. Ich habe immer versucht, den Leuten zu sagen, könnt ihr nicht eure Bedürfnisse mal aussprechen, ganz in Ruhe, lange vor Weihnachten, nicht wenn es akut ist. Und dann sagen, wie würde ich dieses Jahr gerne feiern? Und ich muss sagen, ich habe viele Jahre immer gleich gefeiert und jetzt ist es eben so durch diese Familienkonstellation, dass jedes Jahr neu überlegt wird, wie machen wir es dieses Jahr. Und ich finde das gut, dass da Flexibilität vorhanden ist und jeder auch mal einen Kompromiss eingehen muss.
Was glaubst du denn, was auf Platz 2 liegt, dann übrigens mit 17%, worüber sich gerne und viel gestritten wird? Haben wir sogar schon darüber geredet.
Ja, vielleicht übers Essen. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die einen machen Pizza, die anderen Kartoffelsalat und Würstchen, die dritten brauchen unbedingt eine Gans, was ja ein großer Aufwand ist. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Streitpunkt ist.
Ja, es ist aber mit 4% eher so weiter unten angesiegelt.
Okay.
Da geht's dann
Geschenke vielleicht noch? Streitet man sich, wer was geschenkt hat?
Ja, aber du wirst dich totlachen. Also die Sache mit den Geschenken liegt sogar noch hinter dem Weihnachtsessen. Was auch immer noch ein Problem beim Weihnachtsessen ist, ist die Frage, 2% haben gesagt, wer kocht denn eigentlich an Weihnachten? Scheint auch immer Krach zu geben. Wie ist das bei euch?
Da koche ich. Oder wir machen einfach Raclette. Das ist ja auch was Schönes. Ich mag Raclette sowieso gerne, weil das sehr kommunikativ ist. Ja, also wenn wir viele sind, also am Höhepunkt, wenn wir mal 10 waren, da brauchst du 2 Raclette-Dinger. Aber da kannst du viel miteinander reden und das dauert. Das ist sehr schön.
Ja, also auf Platz 2 bei den Punkten, über die am meisten gestritten wird, ist tatsächlich die Weihnachtsdekoration. Haben wir gerade eben schon gesprochen. Ja, ja, ja. Ist übrigens auch der Grund.
Die Weihnachtsdekoration.
Weihnachtsdekoration ist ein großer Streitpunkt. Ich kann da aus eigener Erfahrung davon sprechen. Ist auch der Grund, warum ich jetzt hier diesen kleinen Weihnachtsbaum habe. Der blinkt auch die ganze Zeit so schön. Hintergrund ist nämlich der, also ich finde Weihnachtsbaum doof. Ich komme langsam schon so ein bisschen als Weihnachtsgrinch hier rüber. Ich merke schon, keine Weihnachtsliedermarker und Weihnachtsbaum auch nicht. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben 2 Hunde und wenn die gegen den Baum rennen, dann der nadelt also die ganze Zeit. Deswegen haben wir im Normalfall auch keinen großen Weihnachtsbaum, weil wir meistens auch entweder zu Eltern oder Schwiegereltern gefahren sind. Dann kamen die aber einmal zu uns. Und dann musste ich einen Weihnachtsbaum besorgen und dann habe ich neben dem schönen großen Weihnachtsbaum noch diesen kleinen Mini-Plastik-Weihnachtsbaum besorgt, der immer so schön geblinkt hat und habe dem daneben gestellt, weil der ja nicht nadelt. Gab richtig Stress bei uns, fand meine Frau gar nicht lustig. Mittlerweile ist es aber so, dass das etwas ist, was zur Tradition bei uns dazugehört. Der kleine Weihnachtsbaum steht immer da und wir müssen herzhaft darüber lachen. Gibt es denn irgendwas bei dir und Andreas?
Aber ich muss jetzt nochmal sagen, dass die Deko so ein Streitpunkt ist, darauf wäre ich überhaupt nicht gekommen. Also das war bei uns nie irgendwo ein Streitpunkt. Außer, dass meine jüngste Tochter immer mal Lametta wollte und wir anderen das alle abgelehnt haben aus ökologischen Gründen. Aber das war eigentlich der einzige Punkt.
Aber seit L'Oreal wissen wir ja sowieso, früher war mehr Lametta.
Früher war mehr Lametta, genau. Übrigens, das ist auch lustig, wenn ich jetzt gerade bei L'Oreal bin. Das habe ich mal mit meinen Kindern geguckt, weil ich das so witzig finde. Weihnachten bei den Hoppenstedts, das könnte ich jedes Jahr gucken. Die fanden das überhaupt nicht komisch. Die wussten gar nicht, worüber ich gelacht habe. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, L'Oreal.
Ja, es ist übrigens so, dass auf Platz 6 Streitpunkte auch, wird der Fernseher an Weihnachten angemacht oder nicht? Also streiten sich auch die Leute. Also gucken wir den L'Oreal oder gucken wir ihn nicht?
Naja, das ist aber wahrscheinlich 2008, will ich dir mal sagen. Da ist die Umfrage veraltet, weil 13 Jahre später hat jeder sein eigenes Tablet und guckt, was er will.
Da wird Weihnachten mit Netflix gefeiert.
Nehme ich an.
Auf jeden Fall. Wie ist denn das bei dir und Andreas? Gibt es da auch irgendwelche Punkte, wo ihr so gar nicht miteinander, zueinander weihnachtskompatibel seid?
Naja, weißt du, Tobias, das werden wir jetzt erstmal rausfinden, weil das ist unser erster Heiligabend zusammen.
Oh, also Premiere.
Ja. Weil als Jugendliche haben wir natürlich mit unseren Familien gefeiert und die letzten Jahre war es so, dass die Mutter von Andreas Kindern, also seine Ex-Frau, hat am ersten Feiertag Geburtstag und deshalb waren die Kinder immer vor Weihnachten bis zum ersten Feiertag mittags bei ihm und in seiner Wohnung, wenn die alle da waren, da war voll und ich war in der Regel Weihnachten bei meinen Enkelkindern oder nicht in der Regel, ich war bei meinen Enkelkindern im Wechsel. Sodass dieses Jahr tatsächlich das erste Mal ist, dass wir zusammen feiern. Aber wie ich uns kenne, wird das sehr friedlich ablaufen.
Also ich drücke euch die Daumen und glaube, ihr kriegt das auch hin. Ich meine, alles das, worüber wir uns jetzt so unterhalten haben in Richtung Frust, das ist eher ja noch ein bisschen lustig gewesen. Es gibt ja aber durchaus familiäre Konstellationen, da ist das dann alles andere als lustig. Da eskaliert der Streit rund ums Fest der Liebe und des Friedens, manchmal dann sogar auf dramatische Art und Weise. Was glaubst du denn, warum diese Weihnachtszeit auch so ein richtig großer Konfliktmagnet ist?
Na, jetzt wollen wir mal sagen, wir haben jetzt hier mit viel Humor und innerer Distanz auch miteinander gesprochen. Diese Überhöhung, das muss alles ganz wunderbar sein und das ist alles eine Harmoniesoße und an den Tagen sind wir alle ganz besonders glücklich. Das ist ja eine völlige Überforderung für die Familien. Ja, also deshalb finde ich, es sollte wirklich vorher drüber gesprochen werden, was erwarten wir an Weihnachten. Und dass es natürlich nicht alles so aussieht wie in der Werbung mit Glitzerglanz. Mir tun die Kinder dann auch so leid, ja, die so auf das Fest warten und dann zoffen sich die Eltern lautstark. Viele sind gar nicht mehr gewöhnt, den ganzen Tag miteinander zu verbringen. Dann können die Feiertage auch elend lang werden. Und dann scheint es so, dass unter diesem Druck, dass alles ganz besonders schön sein muss, dann auch der Streit natürlich ganz besonders schlimm ist. Und ich muss sagen, als ich noch Weihnachtsgottesdienste selbst gehalten habe, hier in Hannover, Heiligabend, hatte ich immer zwei Gottesdienste, die rappelvoll waren, habe ich immer versucht, in der Predigt die mitzunehmen, die da nicht nur überglücklich sitzen. Ja, da sitzen ja auch Jugendliche, die denken, oh nee, muss ich jetzt mit den Eltern mitgehen? Da sitzen Paare, die sich gezankt haben. Da sitzen Menschen, die das erste Mal allein feiern, weil der Partner verstorben ist oder eine Scheidung hinter ihnen liegt. Also Weihnachten kommen viele große Gefühle zusammen und das kann dann schon auch mal explodieren. Und dann kann man nur sagen, wenn sowas passiert, überlegt es euch vorher, was machen wir? Dreimal an die Wand klopfen oder irgend so ein Signal, wir müssen jetzt aufhören oder rausgehen alleine, großen Spaziergang machen. Also Deeskalationsformen schon vorher mal besprechen, das wäre wichtig.
Einfach vorher mal miteinander reden. Was aber, wenn es richtig eskaliert, es kann ja auch in Gewalt umschlagen, was dann am besten tun?
Na, erstmal alles versuchen zu deeskalieren, dass es nicht zu Gewalt kommt, natürlich nicht. Aber wenn es tatsächlich dazu kommt, ich denke, dann müssen auch zur Not muss die Polizei gerufen werden, ja. Also wenn es zu Gewalt gegen die Kinder oder gegen die Frau kommt oder anderes mehr. Aber wenn in Familien die Spannung steigt und sie merken das, dann würde ich dazu raten, sich mal trennen. Vater macht einen Spaziergang, Mutter macht einen Spaziergang, Kinder machen einen oder was Ähnliches. Oder ihr geht mal eure Freunde gerade besuchen und wir beide reden miteinander. Also auseinandergehen, ein bisschen Distanz schaffen, ein bisschen Abstand schaffen, ein bisschen Luft kriegen auch.
Also zu viel Nähe kann eben auch zu Frust führen. Du hast es gerade eben ja auch schon angesprochen, für viele ist Weihnachten vor allem aber deswegen auch eine ganz schwierige Zeit, weil eben gar keine Nähe da ist, weil Einsamkeit um die Menschen drumherum ist. Musstest du Weihnachten auch schon mal ganz alleine erleben? Weißt du, was für ein Gefühl das ist?
Das habe ich nicht erlebt, muss ich sagen. Ich persönlich hätte aber gar nicht so eine Angst davor, weil ich könnte auch für mich allein sein Weihnachten, denke ich. Das wäre in schönen Erinnerungen und ich hätte auch, denke ich, viele Grüße und Geschenke da von Familie und Freunden. Ich fände es nicht so schlimm, aber ich weiß, dass es für viele schlimm und bitter ist. Deshalb gibt es ja auch Angebote, miteinander Weihnachten zu feiern, in Kirchengemeinden beispielsweise. Aber ich finde auch toll, dass es sowas gibt wie nebenan.de oder nachbarschaft.com, wo du dich verabreden kannst und sagen kannst, hey, wir drei sind hier allein, wollen wir nicht zusammen feiern? Ich weiß das auch von Freundinnen, dass manche sagen, wir tun uns zusammen, wir drei feiern zusammen. Das finde ich gut. Also wenn jemand nicht einsam allein sein möchte, vorher schon mal zu überlegen, wen könnte ich fragen, wo könnte ich dazukommen. Wir hatten oft auch Besuch an Weihnachten, muss ich sagen. Ich weiß einmal eine Koreanerin, die ich von Ferne kannte, die hier in Deutschland studiert hat, und einmal zwei indische Jungs, die hier zu einem Auslandsjahr waren. Und die Mutter hatte mich gefragt, ob ich sie Weihnachten unterbringen kann. Also ich finde, wir können auch einladen, Menschen, von denen wir wissen, sie sind allein und wären gerne nicht allein an Heiligabend. Das ist ja auch möglich.
Haben wir auch über viele Jahre gemacht. Ein Freund, der eben keine Familie hatte, der hat bei uns dann immer mitgefeiert. Finde ich auch ganz schön. Das ist ja generell, die Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit, wo man eben an andere Menschen mal denken kann. Zum Beispiel ja vielleicht auch an Tante Irmi, die noch im Altersheim ist. Oder vielleicht sogar auch die Cousine, die gerade im Ausland ist, studiert und wegen Corona irgendwie noch festsitzt. Apropos Corona, die Pandemie macht Weihnachten ja zusätzlich jetzt nochmal kompliziert. Das haben wir ja im vergangenen Jahr, also im Corona-Weihnachtsjahr Nummer 1 auch schon erlebt. Was hat dir denn da am meisten gefehlt oder was war für dich da am schwierigsten?
Für mich war das Schwierigste, wie Gottesdienst gefeiert werden musste. Also ich bin froh, dass Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land Gottesdienste möglich gemacht haben. Und letztes Jahr, wie gesagt, war ich in St. Thomas in Berlin und Friederike von Kirchbach hat 8 Gottesdienste hintereinander gehalten. Immer eine Viertelstunde Kurzgottesdienst, Viertelstunde Pause zum Lüften, konntest nur stehen mit Abstand und dann also in 4 Stunden. Das fand ich hervorragend. Ich war froh, dass ich überhaupt in Gottesdienst gehen konnte, aber es hat doch das gefehlt. Also dieses Zusammensitzen, miteinander singen. Das fand ich schon wirklich schlimm. Ich bin jetzt alt genug, ich kann ein bisschen verzichten auf allzu viel Kontakt. Und ich finde auch richtig, dass die Familien ein bisschen versuchen, den Abstand zu halten. Wir hatten inzwischen einen Corona-Fall in der Familie und ich weiß, wie heftig das sein kann. Insofern ist es für mich in Ordnung, aber was mir fehlt, ist doch diese gottesdienstliche Gemeinschaft und zusammen, jetzt wiederhole ich mich, aber oh du fröhliche Schmettern, das geht mir ans Herz und das tut gut und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr irgendwie können.
Viele Leute trauen sich aber vielleicht ja gar nicht in den Gottesdienst, wenn es möglich ist. Das wird ja auch sehr unterschiedlich vielleicht auch gehandhabt werden.
Das verstehe ich aber auch, muss ich sagen. Aber Tobias, jetzt sind so viele Angebote auf den Weg gebracht worden, also im Fernsehen, im Radio, ich weiß hier von Niedersachsen, beide Bischöfe sind dann am ersten Feiertag auch im NDR und anderes mehr. Also ich denke, wer zu Hause bleiben möchte, weil er Angst hat, sich anzustecken, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wie gesagt, kann auch einen Gottesdienst mitfeiern.
Ja, da kann ich einfach auch nur mal motivieren, selber zu gucken. Auch wir produzieren ganz viele Sachen jetzt rund um und zu Weihnachten. Also da muss, glaube ich, zumindest auf dieser Ebene, auch wenn man zu Hause ist, muss man nicht auf Weihnachten verzichten. Lass uns am Schluss doch gerne auch noch mal ein bisschen über den Zauber von Weihnachten sprechen und vielleicht auch noch mal eine Runde theologisch werden. Was ist für dich denn? Wir haben über vieles geredet, über den Weihnachtsbaum und. Also alles so Dinge, die irgendwie Weihnachten schön machen und die auch dazugehören. Aber was ist für dich der wahre, der echte Zauber der Weihnacht?
Ja, das ist schon diese Geburt des Gotteskindes. Ja, Gott kommt in die Welt verletzlich wie ein Kind. Und das ist ja das, was uns auch so bewegt. Diese Szene, die der Evangelist Lukas da beschreibt. Wie gesagt, das Johannesevangelium hat gar keine Geburtsgeschichte. Aber Lukas hat das so wunderbar erzählt, dass es uns anrührt, dass Gott selbst in die Welt kommt als Säugling, schutzbefohlen, bei den Menschen wohnt. Und ich möchte die Geschichte gerne mal erzählen, die ich erlebt habe in der Marktkirche in Hannover. Da begann dann eben die Kirchenvorsteherin und sagte, Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und ein kleiner Junge neben mir, der saß da auf den Stufen, der stöhnte und sagte, oh Mann, die Story kenne ich schon. Und dann habe ich eben gesagt, du wirst sie jedes Jahr in deinem Leben wahrscheinlich wiederhören, wenn du zur Kirche gehst. Und immer bewegt sie dich neu, weil diese Geschichte geht ja mit uns mit und sie verändert sich. Wenn du selbst Kind bist, siehst du dich da eher in dem Kind. Wenn du erwachsen bist, siehst du dich eher in der Rolle der Eltern. Oder wenn du dich ausgegrenzt fühlst, siehst du dich vielleicht eher bei den Hirten. Oder wenn du Hilfe leistest, siehst du dich eher bei den drei Weisen aus dem Morgenland. Du siehst dich in dieser Geschichte und diese Geschichte geht mit deinem Leben mit. Und das finde ich bewegend. Ich bin immer noch gerührt an Weihnachten, auch wenn ich jetzt schon so alt bin.
Und was braucht es, damit man sich immer wieder neu von dieser alten Geschichte, es ist ja tatsächlich so, es ist jedes Jahr die gleiche Geschichte, die einem da erzählt wird. Was braucht es denn so innerlich, dass sie einen wirklich jedes Jahr aufs Neue und vielleicht auch an einer anderen Stelle nochmal neu bewegen kann?
Ich denke, es braucht eine Aufmerksamkeit des Herzens, wenn ich das mal so pathetisch formulieren darf, weil die Gestalten dieser großen Geschichte, wir müssen ja mal sagen, Lukas war ein wunderbarer Erzähler. Er hat ja diese Geburtsgeschichte erzählt vom Ende her. Ja. Die Geburt von Jesus wäre nie wichtig geworden, hätte nicht dieser Tod am Kreuz und die Auferstehung die Menschen so bewegt. Also von da erst wird ja auf diese Geburtsgeschichte geguckt und gefragt, wie kann das denn gewesen sein? Und es ist eine Erzählung von großen Gefühlen. Also ein Kind geboren im Abseits in einem Stall, das rührt jeden an. Und jeder Mensch denkt auch an Menschen, die jetzt im Abseits sind, in einem Flüchtlingslager, im Elend, irgendwo vielleicht da an der Grenze von Belarus. Das rührt an, Menschen in Armut und ein Säugling in Armut geboren oder in ein Elend rein, in einem Umstand, in dem kein Kind geboren werden sollte in einem Stall. Und dann Vater, Mutter, Kind, das ist anrührend auf der ganzen Welt. Das ist ja eine Konstellation, ein neugeborenes Kind und zwei Eltern, die jeder Mensch versteht, ob er Kinder hat oder nicht. Das ist ein anrührendes Bild. Und dann diese Elendsgestalten, diese Hirten, ich meine, das waren die wirklich Ausgegrenzten. Das waren keine anerkannten Berufe, Hirte sein. Und die kommen nun kurz nach der Geburt in diesen Stall und erleben für sich, dass sie Anerkennung erfahren. Das kannst du immer wieder übersetzen. Und die reichen Weisen auf der Suche nach Sinn für ihr Leben kommen dann und begreifen, das ist ein Kind, dass der ja den Sinn gibt. Also ich könnte da jedes Jahr auch wieder drüber predigen.
Und ich könnte dir jedes Jahr oder jedes Mal aufs Neue zuhören, wie du das so wunderbar erzählst und wie da wirklich in einem drin ja auch wieder neu Weihnachten wird. Was wünschst du denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts zu Weihnachten? Also erscheinen wird diese Episode ja jetzt am 22. als kurz vor Weihnachten, also eine gute Chance, dass wir da auch nochmal Weihnachtswünsche loswerden.
Ja, ich hätte gerne mit Tausenden hier im Stadion gesungen, das hatten wir uns vorgenommen. Ich hätte dann das Lukas-Evangelium gelesen. Das musste jetzt Corona-bedingt abgesagt werden. Darüber bin ich echt traurig, weil darauf hatte ich mich gefreut. Ein Stadion voller Weihnachtsgesang. Und das geht vielen so, denke ich, im Moment gibt es so eine Verzagtheit. Warum ändert sich nichts? Der zweite Corona-Winter, das zweite Corona-Weihnachten. Die Auseinandersetzung im Land, diese Androhung von Gewalt, die Aufzüge, die einen beunruhigen, Aufmärsche. Friede auf Erden, das ist die Botschaft der Engel. Und ich wünsche uns allen, also mich eingenommen, uns allen, dass diese Friedensbotschaft ankommt, dass Friede wird in unseren Herzen, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und die Botschaft ist ja auch jedes Jahr leider wieder aktuell. Aber Frieden finden, zumindest erstmal inneren Frieden, das ist schon ein wichtiger Schritt.
Da schließe ich mich jetzt einfach an bei diesem Wunsch und das war sie jetzt dann auch schon. Die Weihnachtsausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann zum Thema Lust und Frust unterm Weihnachtsbaum. Wobei wir Ihnen natürlich sehr, sehr viel Freude und wenig Frust jetzt bei diesem Weihnachtsfest wünschen. Und wenn wir uns was wünschen dürfen, Margot, dann würden wir uns vielleicht gerne ein bisschen Feedback wünschen. Freuen wir uns immer drüber.
Ja, genau. Schreiben Sie uns doch gerne, was Sie bewegt oder über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse in einem durch was mich bewegt @margotkäßmann.de.
Genau, und Käsmann dann bitte mit AE schreiben, weil AS funktionieren noch nicht bei E-Mails. Ja, und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in 2 Wochen. Und Sie wollen dann auch keine Folge mehr verpassen, da gibt es nur eine Chance und eine Möglichkeit. Sie müssen diesen Podcast einfach abonnieren, geht ganz einfach und kostet auch nichts. Und wenn Sie darüber hinaus begeistert von diesem Podcast sind, dann sagen Sie das gerne weiter. Sie können auch mal gerne eine kleine Rezension schreiben oder uns ein paar Sternchen vergeben. Ich glaube, 5 ist das Maximale. Freuen wir uns auch sehr. Nicht nur zu Weihnachten, aber da natürlich auch. So, und weitere Informationen zu Margot Käsmann und ihren Büchern finden Sie natürlich auch auf margotkäsmann.de. Alle Links und Infos haben wir außerdem für Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Ja, Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Ist, denke ich, alles zusammengefasst sehr gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachtstage.